SRF 1.
SRF 1.
Schönen guten Abend hier in der Schnabelweide. Ich bin Marietta Tomaschetti und in dieser Stunde geht es um Sprache, um ein witziges Phänomen in der Sprache, das wir alle kennen. Verhörer, etwas falsch hören. Hören wir gerade mal ein Beispiel. I wanna feel like a kid who's got no cares. Ooh, no cares. Haben Sie auch verstanden, dass er von Käse singt? I wanna feel like a kid who's got no Käse. Also, ich werde mich wie ein Kind fühlen, das kein Käse hat. Das Beispiel vom Appenzeller Musiker Marius Bär hat unseren Musikredakteur Claudio Landolt gefunden und er kann das Missverständnis aufklären.
Das ist sicher ein verstecktes Product Placement vom Appenzeller Käse, habe ich gedacht. Bis ich dann aber herausgefunden habe, dass der Marius Bär eigentlich einfach das englische Wort für Sorgen, also Cares, dermassen überbetont hat, dass für meine Ohren aus Cares halt eben Käse geworden ist. I wanna feel like a kid who's got no Käse.
Oh, no Käse. Englische Songtitel, wo man nicht richtig versteht oder etwas ganz anderes drin gehört. Sprachliche Missverständnisse, falsch verstandene Wörter, die man neu deutet. Das ist heute hier auf SRF 1 den ganzen Tag unser Thema. Auch unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Facebook-Follower haben einen Haufen eigene private Beispiele geschickt. Wir hören später in der Sendung einen Zusammenschnitt von den lustigsten Verhörern vom Tag. Zuerst wollen wir uns aber dem Phänomen Verhörer, also wenn man eben etwas falsch versteht, ganz allgemein widmen. Das Thema ist nämlich auch interessant für die Sprachgeschichte und für die Entwicklung der Sprache. Wenn Wörter nicht oder nicht mehr richtig verstanden werden, dann werden sie umdeutet, neu deutet, angepasst an etwas, was man kennt. Volksetymologie, sagen dem die Sprachwissenschaftler. Was das ist und vor allem hinter was für scheinbar ganz einfache Wörter so volksetymologische Umdeutungen stecken, das erzählt Markus Gasser hier im Beitrag.
Ich vermute ja, dass alle so Wörter haben, die sie als Kind oder auch später als Erwachsene nicht richtig verstanden haben und die sie darum auf eine ganz eigene, individuelle Art interpretiert haben. Die Welt ist ja gerade für ein Kind so voll von neuen und unbekannten Sachen und eben auch Wörter, dass man schließlich nicht jedes Mal bei den Grossen will nachfragen will. Mein Kollege Christian Schmutz von der Mundart-Redaktion hat ein schönes Beispiel aus seinem Seisler-Dialekt. Es geht auf einen altbekannten Abzählvers zurück.
«Anzählen, Böllen, Schellen, die Katze geht auf Wallisellen.» Den Abzählvers hat man bei uns im Freiburgischen früher auch gekannt, aber «Böllen, Schellen», da habe ich mir einen Bau vorgestellt, wo man das Schöne, also irgendwie rüsten und parat machen und darum «Böllen, Schellen».
Das ist völlig natürlich, dass man sich einen eigenen Reim auf etwas macht, wo man nur so halb verstanden hat. Der Fußball, also der Schuttball, schellen, zubereiten, parat machen, warum nicht? Und vielleicht sagt man ein Wort dann eben so, wie man es verstanden hat. Ein bisschen anders, als es wirklich wäre. Von außen gesehen hat man das Gefühl, es sei neu interpretiert. Beispiel. Vor ein paar Jahren ist uns, also meiner Familie, das Südfrankreichs Auto verbrennt. Zur Nacht auf einem Parkplatz, weil ein Mercedes nebendran hat angefangen zu brennen und unser Auto eben dann auch mit abgefackelt hat. Und da hat unsere Tochter nachher im Kindergarten erzählt, uns sei in den Ferien das Auto verbrennt wegen einem Mercedes statt einem Mercedes. Mercedes hat einfach mehr Sinn gemacht für sie. Und genau gleich kann aus einer Tartanbahn, also Sportbahn im Leichtathletikstadion, eine Tartarbahn werden. Die ist ja schliesslich ähnlich rot wie Rosrindfleisch. Oder aus Torschlusspanik wird Torschusspanik. Ja klar, die Angst, die ein Stürmer hat, wenn er allein aufs Goal zurennt, dass er versagt, die kann sich heutzutage jeder vorstellen. Aber dass man Angst hat, man schafft es nicht zurück in die Stadt, bevor die Stadttore schliessen. Das wäre nämlich eben die Torschlusspanik. Die könnte man heute ja nicht mehr. Und genau so entstehen neue Wörter, wenn alte Wörter nicht mehr richtig verstanden werden und darum uminterpretiert werden. Dem sagt man in der Sprachwissenschaft Volksetymologie. Wenn ein Wort nicht mit seiner eigentlichen sprachlichen Wurzeln erklärt wird, sondern mit einer scheinbaren, vermeintlichen Etymologie, die einem mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet eigentlich logisch dunkt. Amtsschimmel zum Beispiel. Ich habe meine Kollegen von der SRF1-Moderation gefragt, was sie denken, woher das Wort Amtsschimmel kommt. Ganz spontan.
Ja, das ist ganz klar. Also, das ist, die sind so langsam in diesem Büro, dass irgendwann wächst einfach Schimmel drüber. Und dem sagt man den Amtsschimmel.
Das ist klar, wenn Akten so lange rumliegen in einem Amt, was sie ja oft tun, oder das wissen wir alle, bis sie eben Schimmel ansetzen.
Gut, das ist irgendwie so ein Würdenträger, der irgendwie des Amtes wegen mit einem Ross ist rumgelaufen. Logischerweise ein weisses, darum Schimmel und darum Amtsschimmel.
Der Adrian Köpfer am Schluss ist gar nicht schlecht mit seinem amtlichen Schimmel. Vielleicht geht das Wort Amtsschimmel nämlich tatsächlich auf einen amtlichen Ritterboot zurück, ein Amtsboot, und zwar in der Schweiz. Also es wäre in diesem Fall ein Schweizer Wort, das sich im ganzen deutschen Sprachraum dann ausbreitet hat. Aber noch etwas wahrscheinlicher geht das Wort Amtsschimmel auf Latinisch simile zurück. Das bedeutet gleich, das Gleiche, dasselbe. Simile, dass sie im früheren KUK Österreich gewisse amtliche Musterformulare waren, die eben immer gleich sind. Und darum hat man den österreichischen Kanzleibeamten Simile-Reiter gesagt. Oder dann eben uminterpretiert Schimmelreiter oder Amtsschimmel. Mit dem Schimmel, der sich in den Ämtern bildet, weil die dort so langsam sind oder weil dort alles so lang bleibt liegen, wie das der Michael Brunner und Elena Bernasconi vermutet haben. Mit dem Schimmel hat der Amtsschimmel nichts zu tun. Aber die Idee ist gleich gut. Volksetymologie, schreibt der Sprachwissenschaftler Walter Henzen in seinem Standardwerk über Wortbildung, Volksetymologie sei ein Assimilationsvorgang, also ein Anpassungsvorgang, der aus dem Bedürfnis oder aus der Freude herauskommt, etwas zu verdeutlichen. Besonders stark ausgeprägt ist das bei Wörtern aus fremden Sprachen. Gastronomie. Klar, oder? Der Ort oder die Kultur, wo es um einen Gast geht, denkt man sich. Falsch. Es gehört zu Griechisch Gaster, wo Bauch heisst, oder Magen. Die Gastronomie ist also die Lehre von der Pflege des Magens. Aber eben die Freude oder das Bedürfnis, ein Wort zu verdeutlichen, die treibt einem dann zu so einfachen, einleuchtenden Erklärungen wie Gastro, aha, Gast. So wie bei meinen lieben Kollegen aus der SRF1-Moderation. Von denen wollte ich auch noch wissen, was sie denken, warum das Murmeltier Murmeltier heisst. Und ich musste feststellen, denen ihre Fantasie ist wirklich umwerfend.
Murmeltier, ich weiss, wenn man die Gänge der Murmeltier anschaut, wie die verwinkelt sind und rund und unten durchgehen und ihnen noch immer wieder rauskommen, das ist ganz klar von einem Märmeli-Spiel. Also wenn du noch immer Märmeli runterlässt und so, das ist ein Murmel, oder? Die Murmel. Und das kommt auch von früher, wenn man die Märmeli einfach mal so ein bisschen einem langweiligen Freitagnachmittag einfach auf dem Feld ein bisschen mit dem Märmeli gespielt hat, im Dreck. Und er hat angefangen, Löcher zu bauen. Und gemerkt, aha, wenn man das Märmel reinlässt, dann kommt es dort vorne wieder raus. Und hat man mal Löcher gebaut und hat so Tunnel gebaut, links und rechts weg. Und dann sind die Märmel plötzlich rechts und links vorgekommen. Und nachher ist mal einer auf die Alp gegangen und hat die Tiere dort oben gesehen. Und hat gefunden, ist klar, schau, das funktioniert wie bei uns daheim. Und hat dann gefunden, das ist wie ein Märmeltier. Und aus Märmel, Murmel, ist dann ein Murmeltier geworden.
Ich habe das Gefühl, es murmelt. Es murmelt das Tier. Oder das, was aus dem Murmeltier hinten rauskommt. Die Murmel.
Ein Tier, das gerne mit Kieselsteinen spielt. Darum Murmeltier.
So wie der Elena Bernasconi, Michael Brunner und Adi Köpfer ist es schon im Mittelalter unseren Vorfahren gegangen. Damals hat das Tier Murmentin geheissen. Murmentin. Und das hat einfach niemand verstanden oder sich erklären können. Und darum hat man es zu Murmeltier umdeutet. Und so ist es geblieben bis heute. Aber warum hat es denn damals Murmentin geheissen? Weil man das Wort aus einer romanischen Sprache übernommen hat. Aus einer Form Murmontana oder Murmontis. Und das geht letztlich auf Latinisch Mus Montana zurück. Bergmus. Also nicht mit Murmeln, die tun ja sowieso pfeifen und nicht murmeln. Und auch nicht mit den Kotböllen, die aussehen wie Murmeln oder Märmeli. Ganz ähnlich ist es bei der Armbrust, eine urschweizerische Waffe. Die Herkunft von diesem Wort liegt scheinbar auf der Hang. Die meisten von uns würden das Wort wahrscheinlich ähnlich erklären wie die Moderatorin Elena Bernasconi.
Armbrust. Ah, genau, das ist ganz klar. Das ist, weil Die Armbrust hat etwa die Länge von einem Arm, den man vor der Brust hält. Entsprechend ist ja klar, das heisst Armbrust. Ein Ersatzarm, der die Waffe hat.
Eine frühe Form von Cyborg, oder? Halb Mensch, halb Technik.
Genau. Im Grunde genommen. Oder auch einfach eine Anleitung dafür, wie man das Ding hat.
Nice try, wie die Jungen heute sagen. Aber die Armbrust ist ursprünglich gar kein deutsches Wort, sondern ist aus Altfranzösisch «arbalestre» ins Deutsche übernommen worden. Und «arbalestre» geht auf Latinisch «arcuballista» zurück. «Arcus», der Bogen, «ballista», die Wurfmaschine. Also die Armbrust ist wörtlich «der Bogenwerfer». Das Wort hat man aus dem Deutschen aus nicht verstanden und darum hat man es zuerst im 12. Jahrhundert als Armberust deutet. Berust, ein Wort zu rüsten, also wörtlich eine Armrüstung oder Armwaffe. Und wo dann wiederum ein paar Jahrhunderte später das Wort Berust aus dem Wortschatz verschwunden war, hat man Armberust als Armbrust deutet. Eben eine Waffe, die man irgendwie mit dem Arm hebt und an der Brust aufstützt beim Zielen und Schiessen. Man sieht also, die Volksetymologie ist ein Versuch, unverstandene Wörter oder Wortteile sprachlich an etwas anzuschliessen, das man könnte, das durchsichtig und wo verständlich ist. Affenschand zum Beispiel. Nochmal Elena Bernasconi.
Im Grunde genommen ist es doch so, oder? Der Aff wills dir im Dschungel, der sich immer völlig doof aufführt. Das heisst, ein Affenschande, ich meine, das ist etwas, wo man sich eben dermassen blöd benimmt, so wie ein Aff halt.
Hätte ich auch so gesagt. Und so findet man da so erklärt in gewissen Büchern. Affen kommen viel vor in unserer Sprache, weil sie sind wie Menschen, einfach ohne die menschliche Vernunft. Darum ist ein Affenliebe eine unvernünftige Liebe. Ein Affenzahn ist ein unvernünftiges Tempo. Und die Affenschande, unvernünftige Schande oder eine tierische Schande? Vielleicht. Aber wahrscheinlich ist auch das eine Volksetymologie. Und das Wort kommt eigentlich aus dem Niederdeutschen, vom Ausdruck «Apenschan». Also wie Englisch «open», «apen», eine offene, eine offensichtliche Schande. Aber Affenschande, die von Aff kommt, das mich eben schon auch Sinn. Nur manchmal fragt man sich dann schon nach dem Sinn, den eine Volksetymologie scheinbar macht. Zum Beispiel, was poliert eigentlich ein Polier? Warum heisst der so? Weil er als Vorarbeiter auf dem Bau der Arbeit den letzten Schliff gibt, sozusagen die Politur. Der Michael Brunner und der Adrian Küpfer haben sich auch hier spontan eine schöne Geschichte ausgedacht, woher das Polier kommen könnte.
Der Polier, das ist der, der selber nicht schafft. Das ist der, der alle anderen sagt, wie es gemacht werden muss. Das kommt von daher, dass der sich nicht dreckig macht. Oder der ist quasi nur auf der Baustelle, wenn alles poliert ist. Oder? Schön sauber und so. Und er ja nicht dreckig wird. Darum ist er der Polier.
Durch das, dass er auf dem Bau arbeitet, ist es eben eigentlich ein Baulier, hat man früher gesagt, mit dem Uno, ohne Polier. Und der Baulier kommt jetzt auf dem französischen Boulier. Und «Boulier» heisst eigentlich auf Französisch «Befehlen». Das ist ein Altfranzösisch, das hat sich auch wieder gewandelt. Hat früher eben «Befehlen» geheissen, «Boulier», «Il Bouli». Und darum ist es aus dem «Boulier» ist eigentlich «Boulier» gekommen, «Polier». Und ja, so hat es der Weg gefunden, das Wörtchen.
Mir dunkt, der Adrian Küpfer könnte direkt anfangen bei uns in der Mundart-Redaktion. So überzeugend hat er das gebracht mit dem französischen «Boulier». Aber stimmen tut weder seine Erklärung noch die von Michael Brunner. Der Polier war nämlich ein Parlier, zu französisch «parler», «sprechen». Er ist also der Wortführer auf dem Bau, der Sprecher gegenüber dem Bauherr und dem Architekt. Und weil man das im 19. Jahrhundert aber nicht verstanden hat, hat man es an ein Wort angelehnt, das man könnte, «polieren», der Polier, obwohl das, wie wir gerade gehört haben, nur mit viel guter Fantasie sinnvoll ist. Im Buch «Täuschende Wörter» schreibt Heike Olschanski, bei so volksetymologischen Deutungen werden Wörter und Ausdrücke mit einer neuen Wortfamilie verbunden, weil sie isoliert sind. Entweder weil sie aus einer fremden Sprache kommen oder weil ihre ganze alte Wortfamilie ausgestorben ist. Sie werden also sozusagen als Pflecking in einer neuen Wortfamilie adoptiert. Es gibt auch dabei Musterpflecking und Sorgenpflecking, schreibt Heike Olschanski. Und der Polier, das ist eher ein Sorgenpflecking. Er ist zu der Wortfamilie Polieren gekommen, ohne dass er wirklich etwas mit Polieren zu tun hat. Im Vergleich zu dem ist das Wort Leinwand, ein sprachliches Musterpflecking. Seine heutige Form stimmt ziemlich genau mit seiner Funktion überein, dunkt es einem. Und genau so versucht es auch Michael Brunner zu erklären.
Man hat einfach eine Wand gehabt, wo man Sachen drauf projiziert hat oder drauf gemalt hat. Und jetzt weiss man, dass wenn das so richtig ziegel- oder verputzmässig rau ist, dann ist das nicht schön. Dann hat man es gar glatt gehabt, dann hat man Leinentücher drüber gespannt und das dann verkürzt zu Leinwand.
Leuchtet ein, aber der Ursprung von Leinwand liegt im mittelhochdeutschen Wort Leinwad. Und Wad, das ist nicht Wand, sondern das ist ein altdeutsches Wort für Kleidung, Gewandstoff. Leinwad ist also wörtlich ein Leinenstoff oder ein Leinenkleid gewesen. Schon im 14. und 15. Jahrhundert ist das zu Leingewand umgedeutet worden, also weg vom Wort Wad und zum Wort Gewand geschlagen worden. Und der Luther hat es dann verkürzt gebraucht als Leinwand, nicht mehr Leingewand. Und von dort kommt unsere Assoziation mit Wand, wo man heute als Wand für Bilderprojektion interpretiert. Und so gibt es noch haufenweise Wörter, die etwas anderes sind, als was sie scheinen. Bekannt und verrufen ist zum Beispiel dämlich. Zu Unrecht verrufen, weil das hat etymologisch überhaupt nichts mit Dame zu tun. Dame kommt aus Lateinisch domina, Herrin, und dämlich kommt von einem germanischen Wortstamm «them», geistig benommen, betäubt. Im Bayerischen gibt es das noch heute als dämisch, mit der Bedeutung dumm, läppisch oder verwirrt, schwindlig. Hat also gar nichts mit Dame oder Frau zu tun. Ganz besonders beliebt für volksetymologische Deutungen sind übrigens auch Namen. Ortsnamen, Familiennamen oder auch Heiligennamen. Dass gerade der Blasius, der Schutzpatron gegen Blasenkrankheiten geworden ist, ist natürlich kein Zufall. Er tönt halt so ähnlich. Genau wie der Augustinus gegen Augenleiden hilft und dank dem Vinzenz findet man Verlorenes wieder. In das Kapitel gehören noch viele von den Schweizer Gemeinswappen, die etwas abbilden, das scheinbar im Namen der Gemeinde steckt. Der Bern bei Bern, das Fühli bei Füllinsdorf, die Gans bei Gansingen, der Händchen bei Händschicken und so weiter. Hat alles nichts mit der eigentlichen Geschichte vom Namen zu tun. Oder Beinwil im Schwarzbubenlang. Das heisst so,
weil sie dort Gebein von der Toten auf bewahrt haben.
Das sagt die SRF1-Moderatorin Elena Pernasconi. Und mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Schon im 16. Jahrhundert haben Klosternovizen den Namen von ihrem Kloster Beinwil gelehrt, latinisiert als «Ossa Villere» übersetzt. «Knochenwil». Zu latinisch «Os», «Knochen». Dabei steckt dahinter ganz einfach ein germanischer Personenname «Beino» oder «Bago». Und die Küssnacht übrigens ist die Nacht nicht mehr geküsst worden als an anderen Orten. Der Name lautet ursprünglich Cusiniacum und bedeutet Landgut des Cosinius. Und das ist ein lateinischer Personenname. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Überhaupt sind die etymologisch korrekten Wortgeschichten vielen ist ziemlich nüchtern. Und darum machen eben volksetymologische Deutungen meistens viel mehr Freude bei Namen und bei Wörtern. Auch wenn sie streng genommen nicht stimmen.
Was für Fallgruben man doch finden in unserer Sprache. Der Markus Gasser war das mit einem Beitrag über Volksetymologie. Über Wörter, die einmal falsch verstanden und neu gedeutet worden sind und darum heute entweder ganz anders tönen als ursprünglich oder die eine ganz andere Bedeutung bekommen haben.
Wenn ich noch liebe war und ich noch Träume hatte, dann ich gewusst, wenn ich mal gross bin, dann kann ich nach Amerika. Geh mit dem Schiff über das Meer, kaufe mir ein Rass und ein Gewehr, schliesse wie den Indianer an und kämpfe gegen Böswies Mann. Doch hab ich noch nicht gewusst, dass sie meine Träume schon kaputt gemacht haben. Es gibt keine Indianer mehr, sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr, sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr. überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war. Ob gross oder klein, ich war gegen ein Träumer. Ich habe gern gesagt, das Gute gewinnt er schon. Hab gemeint, das sei so. Aber wenn du älter wirst, wenn du in die Welt rausgehst, dann merkst du, je mehr dass du siehst, desto weniger verstehst. Es gibt keine Indianer mehr. Sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr. Sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr. Und überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war. Es gibt keine Indianer mehr. Sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr. Sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr. Und überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war.
Krimafrei und Indianer, sie hören die Schnabelweite an bei SRF 1. Sprachliche Missverständnisse und Verhörer sind heute den ganzen Tag das Thema gewesen hier bei uns. Wir haben Unmengen von Mails, Facebook-Kommentaren und WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt bekommen. Mit Beispielen von falsch verstandenen Liedtexten und mit Beispielen, die die Leute selber erlebt haben. Eine kommentierte Collage von all dem hat Markus Gasser jetzt hier in einem Beitrag zusammengestellt. Und es fängt an mit Zavi.
Das tönt doch eindeutig nach Zawe, was die Sängerin von The Cranberries hier singt. Gut, der Song heisst Zombie, also Zombie auf Englisch. Aber Zawe ist gleich nicht völlig falsch, weil im Song geht es darum, dass ein Bomben und Gewehr und Krieg im Kopf hat, so wie ein Zombie. Und das kann schon Zawe geben. Beispiel von falsch verstandenen Liedtexten können offenbar wahnsinnig viele Leute. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Zuschriften von so Songtexten bekommen. Am berühmtesten sind wahrscheinlich die Mamas und die Papas mit der Anneliese Braun. All the leaves are brown, heisst es natürlich richtig. Oder hier der Schnitzelwagen bei Santa Maria.
Santa Maria, Maria. Den Schnitzelwagen Santa Maria.
Oder dann der Paul McCartney, bei dem sie im Song «Verstehe viele Leute statt Hope and Deliverance, hau auf die Leberwurst». Der offenbar allerbekannteste Liedtextverhörer ist der Ovi in «Stille Nacht». «Alles schläft, Ovi lacht». Den haben ganz viele Leute erwähnt heute durch den Tag. Aber «O du Fröhliche» hat auch eine Verhörstelle. Die knabenbringende Weihnachtszeit nämlich. Das hat ihre Cousine immer verstanden, schreibt Gertrud Pfeuti in einer E-Mail. Gut, die Weihnacht bringt ja schliesslich ein Knabe, das Jesuskind. Und gnadenbringend, das ist ja nicht gerade ein Wort, das ein Kind könnte. Aber es gibt auch weniger offensichtliche Liedtextverhörer. «Lustig ist es im grünen Wald, wo der Zigeuner saufen kann», hat Bruno Schüppach früher immer verstanden, statt «Wo des Zigeuners Aufenthalt». Und Gianna Schlager hat sich als Kind kein Bett im Kornfeld vorstellen können und darum hat sie «Ein Päckchen Cornflakes» verstanden.
«Ein Bett im Kornfeld, zwischen Blumen und Stroh und die Sterne leuchten mir sowieso. Ein Bett im Kornfeld.
Ja, und ganz besonders gefällt mir die Geschichte von der Irene Christen aus Wolfenschiessen. Ihre damals 6-jährige Tochter hat den Song «Die Kinder vom Kolumbus» von Peter Räber lauthals mitgesungen, aber statt «Die Söhne vom Magellan» hat sie «Die Söhne vom Magadarm» gesungen.
«Ja, es sind Kinder vom Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan, wo sie kaufen.
an ihre Freiheit mit dem Weg über den Ozean.
Wird aber bis Christen mal jemand eine Magen-Darm-Grippe gehabt haben, dass die Tochter zwar das Wort Magen-Darm gekannt hat, aber Magellan noch nie. Es gibt aber auch ganz viele Verhörer, die nichts mit Songtext zu tun haben. «Schnee bis in Niederurnen», hat der Alban Gmür im Wetterbericht einmal verstanden, statt «Niederungen». Er ist zusammen aufgewachsen und hat von dort oben können aufs Glarnerische Niederurnen runterschauen. Hat also absolut Sinn gemacht für ihn. Verhörer haben eben häufig eine gewisse Logik. Darum hat auch Ilona Scherer ihre Tochter in der Skischule den Strengbogen müssen üben, statt der Stemmbogen. Es wird eben anstrengend sein. Und die Monique Weber hat als Kind ihre Drachenmantel müssen operieren. Die sind alle wie Drachen im Rachen hingegangen und nach der Operation haben die Drachen garantiert Feuer gespeuzt im Rachen, so wie das hier hat. Ein paar so Geschichten haben uns Hörer und Hörerinnen als WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
Ich habe früher immer Zugabe, habe ich nie verstanden. Ich habe mir verstanden, das Zug-WC, das WC, das im Zug ist, Zug-AB bei dem Konzert. Irgendwann habe ich begriffen, dass es das Zug-AB heisst.
Als Kind haben wir einmal, mein Bruder und ich, miteinander geredet und Aufgaben gemacht. Mein Bruder hat gesagt, kannst du mir eigentlich sagen, wo Südengland liegt? Und dann haben wir alles diskutiert und wir sind einfach nicht drauf gekommen. Nach einem anderen Tag ist er in die Schule, dann hat er, als er heimgekommen ist, erzählt, du, das heisst nicht Südengland, das heisst Südengland.
Ich habe als Kind früher immer gemeint, wenn so Lottozahlen gekommen sind, dass es heisst ohne Gewehr. Also ohne das Gewehr. Und das habe ich nie verstanden. Eigentlich erst so als junge Erwachsene, als ich das wieder mal geschaut habe und realisiert habe, ah, es heisst Gewehr und nicht Gewehr.
Ich bin mal mit einer Kollegin im Bus gefahren und sie hat mich gefragt, was ich gerade am Lesen sei. Da habe ich gesagt, Stiller vom Frisch. Und sie hat verstanden, Steno für Frösch.
Stenografie für Frösch. Steno für Frösch statt Stiller vom Frisch. Was machen wir auch ohne unsere Fantasie? Ein besonders schöner hat Silvia Hodl aus Münchenstein geschrieben. Als sie 9 war, hat ihr eine ältere Dame vor dem Migros gesagt, wir kennen es vom See. Und sie hat gedacht, von welchem See? Und ist einfach nicht drauf gekommen, was die Dame meint. Erst viel später hat sie begriffen, dass die gemeint hat, vom Sehen. Die Dame muss eine Stadtbaslerin gewesen sein. Dort sagt man nämlich See für Sehen. Und das Münchenstein außerhalb der Stadt im Baselbiet sagt man wie sonst in der Schweiz auch «gseh», nicht «see». Also ein Verhörer wegen einem Dialektunterschied.
Ein Potpourri von Hörereinsendungen vom heutigen Tag war das. Wir schauen schnell auf die Strasse. Bessere Verkehrsinfo A9 Domodossola Brig, Simplonpass in beiden Richtungen, gesperrt für Anhängerzüge und Sattelschlepper und A1 Zürich Richtung Bern, zwischen Rotrist und Gunzger Nord, Verkehrsbehinderung, Unfall. Und jetzt einer von diesen vielen Songs, die einen Verständnisfall drin haben könnte. Hören wir jetzt in voller Länge den mit dem Magen-Darm, respektive Magellan. Da ist der Peter Eber mit «Kinder vom Kolumbus».
Quer über den Ozean. Sie sind überall gsi und haben gleich kein Zuhause. Treffen viele Leute und sie gleich gehen allein. Wenn das Fernwesen packt, dann treibt sie quer über den Ozean. Ja, es sind Kinder vom Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan. Und sie kaufen ihre Freiheit mit dem Weg über den Ozean. Leben verschenkt und wieder geschenkt überkommen. Sie zehnmal gestorben in einem Sturm irgendwo. Haben Demut gespürt auf der anderen Seite vom Ozean. Es hat sie dann schon gegeben in der ersten Stunde. Der mit Wind und Wasser verschworene Pumpe. Es wird sie immer geben, er wird sie immer nehmen, der Ozean.
Ja, es sind Kinder vom Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan. Und sie kaufen ihre Freiheit mit dem Weg über den Ozean. Sie haben Wind in den Haaren, die Sonne im Gesicht. Und wenn sie nicht mehr weht, der Hafer sie sticht. Ja, dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. Sie sind überall gewesen und haben gleich kein Zuhause. Sie treffen viele Leute und sind gleich gegen allein. Wenn das Fernwesen packt, dann treibt sie quer über den Ozean. Ja, es sind Kinder von Kolumbus. Es sind Söhne vom Magellan, wo sie kaufen ihre Freiheit mit dem Berg über den Ozean. Ja, es sind Kinder von Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan, wo sie kaufen ihre Freiheit mit dem Berg über den Ozean.
Schon wieder aufstehen, schon wieder essen, schon wieder abhocken, schon wieder gesessen, schon wieder fort und schon wieder da, schon wieder kommen und schon wieder gehen, schon wieder fliegen, schon wieder lügen, schon wieder zu viel und schon wieder genug, schon wieder schaffen, schon wieder paffen, schon wieder sehen und schon wieder schauen, schon wieder warten, schon wieder hoffen, schon wieder laufen, schon wieder gelaufen, schon wieder frei und schon wieder gebunden, schon wieder gesucht und schon wieder gefunden und schon wieder du.
Emanuel. Ja. Emanuel, ich will die Ruhe ihr Badwanne legen, nichts müssen tun. Ich will die Vögel sehen fliegen und die Kinder hören lachen. Der Wind will ich spüren auf meiner Haut. Das ewige Stressen macht mich noch.
Schon wieder singen, schon wieder reich, schon wieder springen, schon wieder gleich, schon wieder Grenzen, schon wieder keine Zeit, schon wieder rennen und schon wieder zu weit, schon wieder waschen, schon wieder kaufen, schon wieder mehr, schon wieder kein Geld, schon wieder gewonnen, schon wieder verrunnen, schon wieder der Hundert, schon wieder bald, schon wieder morgen, schon wieder Sorgen, schon wieder Stau und schon wieder Frau, schon wieder Plangen, schon wieder Hangen, schon wieder das Wetter und schon wieder Grau und schon wieder du.
Emanuel.
Ja, nur.
Emanuel, ich will jetzt meine Ruhe hier die Badwanne legen und nichts müssen tun. Aber komm doch ein bisschen zu mir und gib mir ein bisschen warm. Ich will dich jetzt ein bisschen spüren auf meiner Haut. Das ewige Stressen macht mich noch kaputt. Ja, das ewige Stressen macht mich noch kaputt. Stellt euch mal vor, ihr müsstet mal ein Zeitchen unter Wasser leben. Dann könntet ihr nicht mehr so schnell. Ja, nur. Emanuel, ich will jetzt meine Ruhe in die Badwanne liegen und nichts müssen tun. Aber komm doch ein bisschen zu mir und gib mir ein bisschen warm. Ich will dich jetzt ein bisschen spüren auf meiner Haut. Das ewige Stressen macht mich noch.
Schon wieder juffeln, schon wieder hitzen, schon wieder streiten, schon wieder schlitzen, schon wieder husten, schon wieder weh, schon wieder krank und schon wieder Tee, schon wieder steuern, schon wieder zahlen, schon wieder der Start und schon wieder fallen, schon wieder zu schnell und schon wieder ein Bus, schon wieder morgen, schon wieder Ruhe, schon wieder das Telefon, schon wieder das Glück, schon wieder besuchen, schon wieder Leute, schon wieder Lärm, schon wieder Gestank, schon wieder Zinsen, schon wieder Bank und schon wieder du.
Emanuel. Ja, nur. Emanuel, ich will Sternenhagel meine Ruhe. Ihr Badwanne liegen und nichts müssen tun. Ich will die Vögel sehen fliegen und Kind hören lachen. Der Wind will ich spüren auf meiner Haut. Das ewige Stress macht mich noch kaputt. Und das ewige Stress macht mich noch kaputt. Ich sage noch das ewig. Der Stress macht mich.
Da spricht sie sicher vielen aus dem Herz. Toto Hug, im Anonym, haben wir gehört. Und jetzt zum Schnabelweit Briefkasten. Da geht es um einen Namen, der zum heutigen Sendungsthema Volksetymologie passt. Im Wallis, in der Gemeinde Niedergeschle bei Rarun, liegt hoch über dem Tal am Berghang oben ein Weiler mit dem Namen Tatz. Da schreibt Christian Lüthi aus Interlaken. Und ihn interessiert, woher dass der Name kommt, ob der echt mit Tatzelwurm zu tun hat, dem Fabelwesen aus dem Alpen. Warum, Markus Gasser?
Nein, fast sicher nicht. Die Verbindung zwischen dem Namen Tatz und der Tatze von einem Tier oder eben mit dem Tatzelwurm, die ist rein lautlich. Also es tönt einfach gleich. Und darum denkt man sich, das hat doch vielleicht mit einer Tatze zu tun. Das ist eigentlich ein klassischer Fall von Volksetymologie. Der Tatzelwurm, das ist schon eine Art Drache mit Schlangenkörper und vorne zwei Armen mit Tatzen und Krallen dran. Von diesem Tier gibt es an verschiedenen Orten in den Alpen Sagen und Geschichten. Berühmt ist zum Beispiel der Tatzelwurm von Pilatus. Der soll von einem Heinrich von Winkelried getötet worden sein. Und 1935 soll in der Aarenschlucht sogar ein Tatzelwurm gesehen worden sein. Aber von dem Weiler Tatz zu Niedergeschle ist keine Tatzelwurm-Geschichte oder Sage überliefert, so viel das ich weiss. Sicher ist immerhin, dass die Alp schon seit Mittelalter Tatz heisst. Der älteste Beleg kommt aus dem Jahr 1300 und lautet Burkardus Dictus Reiter de Tatz. Also ein Burkard genannt der Reiter aus Tatz, wird hier erwähnt. Die Informationen hat mir der Ivar Werlen vom Oberwalliser Namenbuch geschickt. Er denkt für die Deutung allenfalls an ein romanisches Wort, ähnlich wie bei Gästle, wo von Castellum kommt, also latinisch für Burg. Ein altes französisches Wort «Tatz», schreibt Ivar Werlen noch, geht vermutlich auf germanisch «Tasca» zurück und das bedeutet «Tasche», vielleicht «Jagdtasche». Aber was das denn mit dem Ort «Tatz» zu tun hat, da kann man sich natürlich irgendetwas ausdenken, aber beweisen kann man da nichts. Vielleicht kommt der Name ja gleich von einem deutschen Wort und nicht von einem romanischen. Laut dem Idiotikon kann «Tatz», «Tatze» im Alpenraum auch «Hausschuhe» bedeuten. Und im Walserdeutsch von Bosco Gurin gibt es das Wort «Tätzil», wo «Schuhabsatz» bedeutet. Also vielleicht ist das Gebiet am Berghang oben wegen seiner Form oder Lage so benannt worden als Absatz, als Abflachung im steilen Berghang. Lautlich ganz ähnlich wie der Name ist das Wort «Tatz» mit «D» geschrieben, wo «Zoll» bedeutet oder «Weggeld». Das Wort ist früher in den Kantonen, die mit Mailand und Norditalien geschäftet haben, gebraucht worden, also auch im Wallis. Und das «Tatz» kommt aus dem italienischen «Tazio» und bedeutet eben «Zoll». Nur was für ein Zoll soll dort oben ab vom Schuss am Berghang eingezogen worden sein? Vielleicht eine besondere Art von Pacht oder Abgabe? Aber wenn das nicht einmal der Spezialist für die Oberwalliser Namen weiss, der Ivar Werlen, dann ist es offenbar wirklich schwierig. Aber eben, der Tatzelwurm, den kann man ziemlich sicher ausschliessen als Namenmotiv.
Also so einen einfachen Namen wie der von der Alp Tatz im Wallis, denkt man, und dann ist er so schwierig zu deuten. Die nächste Frage, die kommt von Marcel Schoch aus Jona bei Rapperswil. Ihm fällt immer wieder auf, dass es in vielen Orten Strassennamen gibt, die Bezug nehmen auf Ortschaften, obwohl die Ortschaften zum Teil weiter weg liegen. Zum Beispiel die St. Galler Strasse in Jona oder die Rapperswiler Strasse in Wetzikon. Warum ist das so, möchte er wissen. Nochmal der Markus Gasser.
Ja, für das muss ich ein bisschen ausholen. Ganz grob kann man Strassennamen zwei teilen in historische und in jüngere. Mit historisch meine ich die, die es schon vor etwa 1850 gegeben hat, und mit jüngeren meine ich die, die seit der Industrialisierung dazugekommen sind. Die alten Strassennamen, die sind organisch gewachsen. Das heisst, sie nehmen immer konkret Bezug auf die Landschaft, wo sie drin liegen, und darauf, für was dass sie genutzt worden sind. In meiner Heimatgemeinde Nunningen im Solothurner Schwarzbubenland zum Beispiel gibt es drei Verbindungsstrassen zu anderen Dörfern, nämlich die Grelliger Strasse, die Brätzbler Strasse und die Zubler Strasse. Und die heissen so, weil sie eben in die Nachbardörfer Grelligen, Brätzbler und Zubel führen. In einer Stadt ist es ganz ähnlich, da sind die Strassen nach einem Haus in dieser Strasse benannt worden oder nach einem Gewerbe, das dort ansässig war. Zum Beispiel in Zürich im Niederdorf gibt es eine Badergasse, weil dort im späten Mittelalter die öffentlichen Badstuben waren. Jetzt mit dem grossen Wachstum der Städte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sind in kürzester Zeit ganze Quartiere neu geplant und gebaut worden. Und damit natürlich auch unzählige neue Strassen entstanden, die alle einen Namen gebraucht haben. Darum hat man angefangen, Strassennamen programmatisch zu vergeben, nach einem Konzept oder nach einer Idee. In Basel zum Beispiel hat man Platznamen nach bekannten Basler Persönlichkeiten benannt. Der Holbeinplatz, der Erasmusplatz, der Wettsteinplatz. Oder die Strassennamen links vom Rhein Richtung Frankreich, die heissen alle nach elsässischen Städten und Dörfern. So kommt es, dass es im St. Johann-Quartier eine Hünigerstrasse gibt, die schon seit dem 14. Jahrhundert so heisst, weil die dann schon ins elsässische Nachbardorf Hünigen geführt hat. Und gleich nebenan hat es eine Müllhauserstrasse, die erst 1876 beim Stadtausbau entstanden ist, nach der elsässischen Stadt Müllhausen. Jetzt bei der Rapperswiler Strasse zu Wetzigen, wo der Marcel Schoch davor schreibt, handelt es sich wahrscheinlich um einen jüngeren, programmatischen Strassennamen, weil auf der Schweizer Karte von 1864 ist dort noch gar keine Strasse eingezeichnet. Und bei der St. Galler Strasse zu Rapperswil, genauer zu Jona, ist es ohne historische Belege noch schwieriger zu sagen, warum das die so heisst. Streng genommen kommt man auf dieser Strasse nach 70 Kilometern dann schon in die Hauptstadt St. Gallen. Aber eigentlich müsste diese Strasse als alte Überlandstrasse Eschenbachstrasse heissen, weil Eschenbach die nächstgrössere Ortschaft ist Richtung St. Gallen. Aber vielleicht hat man die Strasse eben auch erst in jüngerer Zeit so getauft, um die Verbundenheit mit der fernen Kantonshauptstadt zu stärken. Und dann wäre es auch wieder ein sogenannter programmatischer Name und kein historisch gewachsener.
Warum eine Strasse einen bestimmten Namen hat, das kann also ganz unterschiedliche Gründe haben, je nachdem in welcher Zeit dass der Name entstanden ist. Ja, das war es schon von dieser heutigen Schnabelweite zum Thema Volksetymologie. Sie können die Sendung nachhören auf unserer Internetseite srf1.ch. Dort finden Sie auch die anderen Sendungen und die geschriebenen Artikel zum heutigen Thematag über sprachliche Verhörer, sprachliche Missverständnisse und eben Volksetymologie. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser, Musik Rolli Lütti, am Mikrofon Marietta Tomaschi. Wir haben noch Mundartmusik, ein paar parat für Sie hier in der Schnabelweite. Bis um 10 Uhr, zum Beispiel der hier, der Blues Max und das nächste.
Es geht Schlag auf Schlag, da kommt schon das nächste. Was einfach ist, das Lied da hat noch keinen Text. Seit der ersten Fangs eine Melodie. Es kann nicht immer alles schon fertig sein. Ich fange jetzt halt einfach mal an. Muss auch mal einen ein bisschen Courage haben. Bin voll im Saft und hab bereits eine Strophe geschafft. Eine zweite Strophe haben, dann fängt das Problem von vorne an. Ein richtiges Lied hat an sich drei. Doch jetzt muss das erste Mal eine zweite sein. Ich geb's ja zu, das hat keinen Spitz. Ich hab keine Message, weiss keinen Witz. Mir fällt nichts ein. Das wär die zweite Strophe gewesen.
Okay, das Lied da ist in Sachen Text allerhöchstens halb so gut wie's nächst. Doch andererseits, die Melodie, die fährt doch einfach tierisch ein. Man kann nicht in alles haben. Hey ja, ist jetzt halt nicht so super gewesen. Doch so, jetzt ist schon vorbei.
Wenn's fertig ist und ich frag mich,
wo ich dann bin. Es scheint, als gäb's aus uns zwei nie ein Paar. Etwas muss jetzt gehen. Du sagst seltisch und ich sage sütsch. Du sagst weltisch und ich sage wütsch. Seltisch, sütsch, weltisch, wütsch. Komm, lass doch sein. Du hast gern Äpfel und ich liebe Röpfel. Du isst mit einem Löffel und ich mit einem Löffel. Äpfel, Öpfel, Löffel, Löffel. Komm, lass doch sein. Nur wenn wir das alles lela sind, dann wär's vorbei. Schmerz, mein Herz. Wenn du in einem Haus wohnst und ich in einem Haus, wohn ich jetzt in einem Haus und ziehe aus meinem Haus. Doch will wir wissen, dass wir dich vermissen, lebst doch nicht ganz lassen. Verschieben wir's, komm, lebst lassen.
Du sagst Feuer und ich sage viel. Du sagst Schür, ich sage dem Schier. Für, für, schür, schür, komm, lebst doch lassen. Du sagst Schmuse, ich sage Schmuse. Du sagst Gruse, weisst, mich tut das Grüße.
Schmuse, Schmuse, Gruse, Grüße, komm, lebst doch lassen. Nur wenn wird das alles lela sein, dann wär's vorbei. Dann wird alles gebrochenes Herz, voll Schmerz mein Herz.
Wenn du gar Käse hast und ich sage Käse, bestell ich von dir zwei Käse, vergessen der Käse.
Will wer wissen, dass wir uns
vermissen. Komm, Lei, wär's doch lassen, Zinnen und Michael von der Heide dabei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.